Papa, danke für einen Sonntagmorgen, der letzte ist in diesem Jahr, der letzte Gottesdienst in diesem Jahr. Danke für ein gewaltig gutes Jahr. Danke für ein Jahr des Segens, ein Jahr der Veränderung, ein Jahr deiner Liebe, die immer größer wird in unserem Herzen. Danke auch für Vergebung, für Treue. Danke, dass wir immer mehr lernen dürfen, was es heißt, zu vergeben, loszulassen, in deine Liebe zu stehen, mit deinem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Danke, Jesus, für ein Jahr, wo es uns wirklich gut ging. Wir können wirklich sagen, es geht uns gut. Mit allen Kämpfen, mit allen Angriffen, mit allen Herausforderungen, wir sind Überwinder und wir haben weit überwunden dieses Jahr. Danke, Herr, dass der Sieg uns gehört. Danke, dass wir mit dir vorwärts gehen, nicht rückwärts. Danke, dass wir auch nicht stillstehen. Und danke, dass wir uns auch nicht aufhalten lassen, sondern dass wir vorwärts gehen, auch nächstes Jahr. Danke, dass nächstes Jahr ein gutes Jahr wird, weil wir von dir Gutes erwarten, weil du immer noch gut bist und weil du immer noch derselbe bist. Halleluja. Und danke, dass jede Lüge uns verlassen muss und dass die Wahrheit durchbricht, die Wahrheit jede Kruste von uns wegsprengt, die Wahrheit uns frei hält, die Wahrheit uns frei macht. Danke, dass dein Wort ein freimachendes Wort ist. Jedes Mal, wenn wir es hören, auch heute. Danke für gute Nahrung, danke für gutes Brot vom Himmel. Danke, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist. Und danke, dass es uns gut geht. Halleluja. Amen. Amen. Ja, haben wir ein gutes Jahr hinter uns? Ich glaube schon, oder? Wir haben ein gutes Jahr hinter uns. Und immer wieder sind Herausforderungen da, immer wieder sind Dinge da. Aber ich kann euch sagen, zwei Dinge, die bleiben auch nächstes Jahr. Nämlich der Hass des Teufels und die Liebe des Vaters. Auch das wird nächstes Jahr noch genauso sein. Der Teufel macht seinen Job, indem er uns Dinge, oder ich sag mal Knüppel, zwischen die Beine wirft. Und er erwartet, dass wir fallen, dass wir stolpern. Und der Vater hält jedes Mal seine Hand ausgestreckt und packt uns und hält uns fest und lässt uns nicht fallen. Egal wie oft der Teufel uns ein Bein stellt. Der Teufel macht, was er macht. Und er ist gegen uns, er hasst dich, er hasst mich. Er hasst diese Gemeinde. Er hasst sie im selben Maß, wie der Vater diese Gemeinde liebt. Und wenn du dir manchmal überlegst, mit den drei Leuten, die wir hier sind, ja, was hier manchmal so abgeht und was so in der geistigen Welt abgeht, was nachts abgeht, was in Träumen abgeht, was an dämonischem Besuch abgeht, dann könnte man eigentlich denken, so, das macht doch alles gar keinen Sinn, oder, bei den drei Leuten. Aber ich glaube, dass der Teufel ein Gespür hat für Leute, die wirklich gefährlich sind und für Leute, die nicht gefährlich sind, für Leute, die lauwarm sind. Glaubt ihr das? Ich war am Wochenende mit Barbara an einer großen Gemeinde hier in Deutschland. Die haben ein Weihnachtsevent organisiert in der Stadthalle. Eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern und haben jeden Haushalt angeschrieben, zu dieser Weihnachtsveranstaltung zu kommen. Also das ist schon mal eine Riesensumme Geld. Dann hat die Stadthalle 60.000 Euro gekostet für 3 Stunden. Habe ich gedacht, ja, die haben sich echt was vorgenommen. Jeder hat eine Begrüßungstüte bekommen mit Traktaten und Lindt-Schokolade. Habe ich gedacht, Junge, die lassen sich echt was kosten. Und war ein richtiges Musical aufgeführt. Es gab noch Punsch danach und Weihnachtsplätzchen. Und ich habe gedacht, wow, was für ein Aufwand. Und dann gab es einen Übergabeaufruf. Und so wie ich es jetzt gehört habe, hat sich ein Mann bekehrt. Dann habe ich gedacht, na, das waren bestimmt so an die 100.000 Euro, was das alles summa summarum gekostet hat. Für eine Seele. Jetzt könnte man fragen, war das zu teuer? Aus Gottes Sicht sicherlich nicht, weil Seelen sind kostbar. Aber ich frage mich manchmal, was macht die Gemeinde hier auf Erden an Veranstaltungen? Und ich frage mich wirklich, hat Gott es gesagt? Hat Gott diesen Auftrag gegeben? Und ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, bei denen nein. Ich hatte dann am Ende noch ein Gespräch mit dem Pastor. Und dann kam raus, dass er gerade mein Buch angefangen hat zu lesen. Dann dachte ich, alle, die es bisher gelesen haben, haben mir gesagt, sie haben es in einem Schritt durchgelesen. Und dann habe ich so gedacht, aha, er liest schon mal in einem Schritt nicht durch. Schon mal interessant, ohne es zu richten, einfach nur feststellend. Und dann meinte er, und die Aussage, die fand ich echt interessant. Mal davon abgesehen, dass ich eine Harley-Jacke anhat und er mich eiskalt fragte, ja, fährst du Harley? Nö, ich fahre BMW. Ich bin freundlich geblieben. Und dann sagt er so, ja, du gibst ja ganz schön viel von dir preis. Na ja, was ist denn das für eine Aussage? Da habe ich gedacht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Glaubt ihr das? Ich habe einfach das Buch gemacht. Ich habe es ja nicht geschrieben, ich habe ja nur meine Geschichte erzählt. Ich habe einfach nur erzählt, wie es war. Und dann ist mir so bewusst geworden, wie viele Pastoren wirklich eine Maske tragen. Wieder eine Maske. Komm mir nicht zu nahe, erfahr nichts von mir, ich bin unantastbar, ich bin der Heilige. Wird man so nicht formulieren. Versteht ihr, was ich sagen will? Aber nach außen, und ich weiß, ich mache mich verletzlich, ich mache mich angreifbar, ich mache mich zum Affen für manche, aber ich weiß, für wen ich es tue. Ich tue es für Jesus, nicht für mich. Und ich habe es gemacht, weil Jesus dieses Buch haben wollte. Ich wollte dieses Buch nicht, ich brauche das Buch auch nicht. Aber Jesus wollte es. Und wenn einer sich bekehrt hat, dann war es das Buch wert. Und wenn dieser Mann sich wirklich bekehrt hat, war es die Veranstaltung wert. Aber wisst ihr, ich habe so gedacht, aha, mit einem Satz lernt man einen Menschen kennen, mit einem Satz, der da rauskommt, der sagt mehr als 1000 andere Worte, gell? Du gibst ja ganz schön viel von dir preis. So war mein Leben eben. So war meine Vergangenheit. So war das Werk des Teufels, bevor ich bei Jesus war. Und es ist doch nicht schlimm, das zu erzählen. Da muss man sich doch nicht schämen, oder? Aber ich habe so für mich gedacht, wow, krass, krass, krass. Und alles durchgetaktet, alles durchorganisiert. Und für so einen Moment kam der Teufel und sagt, guck mal, wie es bei dir ist und guck mal, was die alles haben. Und da habe ich Jesus gefragt. Und da habe ich wieder gespürt, nee. Alles gut, alles richtig. Ich liebe lieber den Heiligen Geist, wenn er hier ist, wie diese ganze Show und dieses Ganze drumherum, oder? Und dass mein Leben verändert wird, dass ich ganz oft nackt vor dem Vater stehe, wo nichts zu verbergen ist, weil ich nichts zum Verbergen habe. Ich habe nicht mal ein Handtuch, versteht ihr, geistlich? Sondern er sieht mich, wie ich bin. Ich erlaube ihm sogar, alles zu sehen und zu verändern und wegzunehmen. Das nennt die Bibel Wahrhaftigkeit. Und ich vermisse das in diesem Land. Ich vermisse das vor allem im Leib Christi. Ich vermisse das in den Gemeinden. So viele Christen, so viele geistliche Leiter tragen eine Maske, machen eine Show. The show must go on, war so die ganze Zeit in meinem Ohr. The show must go on. Der Bürgermeister da, die Presse war da, es gibt einen wunderschönen Zeitungsbericht. Jo, schön. Aber ist es das, was Jesus wollte? Ist es das, um was es geht? Eine schöne Weihnachtsgeschichte zu machen? Manchmal interessant, um was sich die Menschen drehen, um was sich die Gemeinden drehen, oder? Gehen wir in Kolosser 3 heute, neues Leben. Lese ich euch vor, nimmst du Neue Genfer am besten, die ist ähnlich, aber Neues Leben habe ich mir heute rausgesucht, weil es einfach in manchen Passagen eine super moderne Übersetzung ist. Und da heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurde, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Sucht Christus, weil wir auferweckt worden sind, sucht Christus. Das ist eine Aufgabe, hä? Leute, das geht nur mit wahrhaftigen Herzen. Nur ein wahrhaftiges Herz möchte Christus suchen. Leute, die Masken tragen, die eine Show machen, die vielleicht auch in der Maschinerie drin sind und es gar nicht böse meinen, sondern einfach das nicht anders kennen, vielleicht in der Gemeinde groß geworden sind und es läuft halt immer so, wie es läuft. Das hat der Opa war Pastor, der Papa war Pastor, jetzt bin ich auch Pastor und das machen wir so, wie wir es immer machen. Sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Und dann in Vers 2 heißt es in Neues Leben. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Nochmal, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Welch ein Satz. Wir alle haben unser Leben. Wir alle müssen unsere Rechnungen bezahlen. Wir gucken, wie es irgendwie weitergeht. Wir haben unsere Nachbarn, wir haben Leute unter uns im Haus, über uns im Haus vielleicht, die Lärm machen, die irgendwas machen, was uns nervt. Wir sind ja irgendwo in dieser Welt drin. Und trotzdem sagt die Bibel zu uns, richte deine Angelegenheiten nicht auf das Irdische oder auf das Weltliche, sondern konzentriert, Konzentriert heißt fokussiert deine Gedanken auf ihn. Und da passiert was mit uns. Da passiert was mit uns. Da ist Freude da. Da ist ein Frieden da, wenn wir auf Jesus schauen. Da ist eine Begeisterung da. Da ist eine Ruhe und eine Gelassenheit da. Und es funktioniert sogar, wenn die schlimmsten Angriffe sind. Wenn du die Diagnose vom Arzt bekommst. Wenn du die Rechnung bekommst. Wenn du deine Kündigung in der Hand hältst. Egal was passiert. Wenn du dich auf Jesus fokussierst, merkst du, wow. Wow, so viel besser. Und wisst ihr, wann das anfängt? Heute, gestern, vorgestern. Wir sind eine Armee, wo sichtbar wird, ob sie trainiert hat oder nicht trainiert, was ich oft sage. Und manchmal bin ich hier richtig frustriert, weil ich denke, auch mit dem Zeugnis gerade, ich mache es schon viele Jahre und irgendwie fruchtet es nicht. Und die Woche habe ich mit jemandem ein Gespräch gehabt, geistige Leitung, und sage ich so, ich habe einfach irgendwie keine Lust mehr, menschlich weiterzumachen. Ich fühle mich frustriert. Kommt ihr manchmal auch an den Punkt, wo ihr frustriert seid, wo ihr so denkt, das bringt ja alles gar nichts? Ja, was meinst du genau, Thomas? Sag, ja, ich glaube, ich bin mit meinem Konzept von Gemeindebau und das Wort und nichts als das Wort gescheitert. Weil es funktioniert ja scheinbar nicht. Wir wachsen nicht, es kommen keine neuen Leute. Wenn neue Leute kommen, gehen sie wieder. Das sagt die Person zu mir, und das hat mich getroffen, wie wenn Jesus mit einem Blitz auf mich schießt. Aber ein guter Blitz. Keiner, der wehtut. Was willst du denn anders tun? Christus ist das Wort. Und wenn sie das Wort nicht wollen, wollen sie Christus nicht. Was willst du anders machen, Thomas? Ich bin richtig erschrocken. Ich habe gemerkt, ich habe gerade dummes Zeugs geredet. Aber das war gut. Dann habe ich gesagt, du hast recht, danke, danke, danke für die Antwort. Amen. Wenn die Leute Christus nicht wollen, wenn sie das Wort nicht wollen, dann sollen sie gehen. Du bist noch da. Und dann hat die Person gesagt, du hast bestimmt noch andere Leute in der Gemeinde. Ja, sage ich, ja, da habe ich euch auferzählt, die ihr da seid. Ja, dann ist doch alles gut. So, ja, stimmt, eigentlich ist ja alles gut. Aber das ist der Teufel, der mir sagt, hey, schau mal, was nicht da ist. Er sagt ja immer, was nicht da ist. Er sagt ja nicht, was da ist. Was ist denn da? Ihr seid gesund. Euch geht's gut, das sehe ich, das weiß ich. Ihr seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ihr wachst, ihr habt verstanden, um was es geht. Geht es um die Masse oder um den Einzelnen? Ihr seid da. Ihr kommt, ihr seid treu. Vielleicht versteht ihr manchmal selber nicht, warum ihr kommt. Die Woche hat mir auch jemand gesagt, wie soll das hier weitergehen? Ich weiß überhaupt nicht, warum ich noch komme. Aber ich komme. Jo, alles richtig gemacht. Ich komme auch noch. Amen. Und dann hat die Person gesagt, und außerdem ist das nicht deine Gemeinde, sondern die gehört Jesus. Und wenn Jesus will, an einem Tag, liest du eine Apostelgeschichte, kamen 3000 zu, es waren ja nur die Männer. Da kannst du nur mal vier rechnen, vielleicht sogar noch mehr mit Kinder und Frau. An einem Tag. Dann habe ich so gedacht, oh, will ich das? Oh, an einem Tag, da kommst du ja vom einen Extrem ins andere. Nee, nee, schon gut, so wie es ist, Jesus, alles gut, lieber langsam. Amen. Der Kai, mein Freund, kennt ihr ja alle. Der ist am Heiligabend oder am Tag davor, ist er nach Tirol gefahren, 3-4 Tage Urlaub, was halt gerade so ging, Maximum. Da ruft er mich an, sagt der Thomas, wir sind in den Wald gefahren. Wir sind spazieren gelaufen, so 20 Minuten vom Hotel weg. Dann wollte ich wegfahren, mache einen Gang rein, lässt einen Riesenschlag. Ich wusste sofort, Getriebe kaputt. Jetzt bist du in Italien, in Tirol, mit deinem Auto, Frau, Kinder, Auto kaputt. Sei und jetzt, was hast du gemacht? Ja, habe ich gesagt, erstmal ruhig bleiben. Jesus, du weißt warum, wir bleiben ruhig. Dann habe ich gesagt, ich bete für dich. Dann sind sie ins Hotel gelaufen, haben dem Bauern gesagt, was los ist. Der hat mit dem Traktor das Auto rausgezogen. Dann kam die AC oder wie das heißt, so ähnlich wie ADAC. Und natürlich am Heiligabend, alle Werkstätten zu, kein Leihwagen, nichts, gar nichts, geht gar nichts. Ja? Und dann sage ich, Kai, geht's dir gut? Ist Alarmzustand. Sage, nein, ich bin total ruhig. Ich habe mich entschieden, ruhig zu bleiben. Ich reg mich nicht auf, ich bleibe ruhig. Ich sage, Halleluja, danke Kai. Er geht zwar in eine andere Gemeinde, aber ich weiß, er lebt von meinen Predigten seit 14 Jahren. und Gott hat ihm nicht erlaubt, hier fest herzukommen, dann ist es okay. Ich muss nicht alles verstehen. Aber ich weiß, er lebt von meinen Predigen. Und er zitiert eine Predigt nach der anderen von mir und ich denke so, oh cool, wow. Und ich bleibe stehen. Und dann erzählt er mir, habe ich meine Mama angerufen und die ist total ausgeflippt. Oh Gott, oh Jesus, no, oh Heidenei. Aus dem Schwäbischen, versteht er? Und er sagt, dann habe ich gesagt, Mama, bleib jetzt mal ruhig, Jesus ist in Kontrolle, komm runter. Und er sagt, diesen Kampf habe ich immer mit dir. Und er sagt, ja, und jetzt habe ich gesagt, weißt du, anstatt dass meine Mutter mich mit Glauben stärkt, muss ich, wo ich das Problem habe und in Italien bin, nicht weiß, wie es weitergeht, muss ich meine Mutter beruhigen. Leute, da ist mir was klar geworden. Genau das ist das Problem mit den meisten Christen. Sie haben keinen Glauben. Sie bauen ihren Glauben nicht. Sie haben keine Nahrung, die Glauben baut. Wo kommt Glauben her? Aus dem Hören des Wortes Gottes. Wortes Gottes. Nicht alles, was wir so hören. Und nicht jede Bibelstelle, die zitiert wird, ist Wort Gottes. Weil wenn ich sie aus dem Zusammenhang reiße, ist es nicht mehr Wort Gottes. Versteht ihr? Wie wollen die Leute stehen, wenn der Angriff kommt? Wie wollen die Leute stehen, wenn Verfolgung kommt? Wie wollen die stehen bleiben, wenn der Teufel sagt, so, jetzt geht's los mit der Christenverfolgung? Wie wollen die stehen? Die haut's doch weg. Wenn die schon einen Getriebeschaden an einem Auto in Italien aus der völligen Fassung bringt, kann er mir folgen soweit? Wie wollen die stehen? Und es geht mir nicht gegen seine Mama, sondern es geht mir einfach darum, was man so mitbekommt, wo ich mir denke, danke Jesus, dass der Kai diesen festen Glauben in sich hat. Auch wenn Situationen sind, wo du erstmal dastehst und er sagt, Thomas, ich konnte nichts machen, nichts, es war Heiligabend, alles zu. Ich konnte nichts, ich war ohnmächtig, aber ich war in der Ruhe. Amen. Was haben wir gerade gelesen? Was haben wir gerade gehört? Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Da wollte ein Leihwagen, gab es keinen. Ich erzähle euch die Geschichte noch kurz zu Ende. Dann sind sie mit dem Zug bis nach München gefahren. In München sind sie aus dem Bahnhof, war genau ein Avis-Laden. Der hatte genau gerade noch auf, haben sich einen Leihwagen genommen, sind nach Hause gefahren. Zahlt alles die Versicherung. Das Auto wird mit dem Schlepper oder Transporter bis vor seine Haustüre geliefert, wo seine Autowerkstatt ist. Gott ist gut. Und Leute, darum geht's. Das sind Zeugnisse, die auch in deinem Leben sind, die in meinem Leben sind, wo wir uns nicht auf das Irdische fokussieren und sagen, so jetzt, sondern wir bleiben stehen, weil wir wissen, gerade haben wir uns bekannt, Jesus hat sich nicht verändert. Jesus ist derselbe. Er bleibt derselbe in deinem Leben. Und er bleibt genau derselbe, wie du ihn siehst. Wie siehst du ihn? Klein, mickrig, der schläft immer, hat keine Zeit, wenn ich bete, passiert nichts. Wir haben hier Leute in unserer Gruppe, die mir immer wieder sagen, und ich bleibe dran und ich arbeite dran, und ich hoffe, das bringt bald Frucht, Jesus hört meine Gebete nicht. Sag ich, wo steht das? Zeig mir bitte im Wort, wo steht, Jesus hört deine Gebete nicht. Es gibt nicht eine Bibelstelle. Wer hat es der Person gesagt? Der Teufel. Der Teufel. Nochmal. Der Hass des Teufels bleibt nächstes Jahr derselbe und die Liebe des Vaters bleibt derselbe. Auf was schauen wir? Auf die Liebe des Vaters? Füttern wir uns mit der Liebe des Vaters oder mit dem Hass des Teufels? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und je mehr wir den Vater kennen und lieben, desto ruhiger werden wir bei der nächsten Herausforderung. Und die wird kommen. Die Stürme kommen. Und wir haben gelernt, Jesus ist der Fels, bau dein Haus auf dem Felsen. Wenn dein Haus auf Felsen gebaut ist, kommt der Sturm, die Wind und die Wellen, sagt die Bibel, und es rüttelt an dem Haus, aber es fällt nicht zusammen. Seht ihr den Unterschied? Ich bin so dankbar für die Gruppe hier und die letzten 14 Jahre, denn diese letzten 14 Jahre haben mich zu dem Menschen gemacht, den ich heute bin. Mit allen Tränen, mit allen Herausforderungen, mit allen Enttäuschungen, aber ich bin der, der ich bin. Und das kann mir niemand rauben. Du kannst mir mein Haus klauen, du kannst mir mein Auto klauen, du kannst mein Konto plündern, du kannst sogar meine Frau und meine Kinder umbringen, aber meinen Glauben kann der Teufel mir nicht rauben. Amen. Das ist fest in mir drin. Das ist der Schatz in irdenen Gefäßen, der Heilige Geist in mir, der Glaube in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die kein Umstand und kein Teufel dieser Welt je klauen kann. Ist das cool? Und dann siehst du Christen um dich herum, die sich halt gegen das Wort entscheiden. Immer und immer wieder treffe ich Christen, die sich gegen das Wort entscheiden. Auch Sonja wurde neulich angegriffen, hat sie mir erzählt von jemand. Du immer mit deinem Wort. Dachte ich, willkommen im Club, Sonja. Ich höre das schon mein Leben lang. Du immer mit deinem Wort. Ich habe mich nicht bewusst entschieden, anfangs, dass ich das Wort will. Ich verstand es doch gar nicht. Sondern Gott hat ein tiefes Werk in mir gemacht, hat eine Liebe in mein Herz gelegt, eine Liebe zum Wort Gottes und ein Verständnis und Erfahrungen dazu gemacht, wo ich erlebt habe, das Wort funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, ich will das Wort und nichts als das Wort. Es waren viele Herausforderungen in unserem Leben. Manchmal wollte der Teufel mir das Leben rauben. Nicht einmal, nicht zehnmal, bestimmt 100 Mal. Und das Wort hat mich getragen und getragen und getragen und getragen. Schon als Kind wollte er mir zigmal mein Leben nehmen. Aber das Wort hat mich getragen und getragen und getragen und trägt mich bis heute. Amen. Die Woche war wieder so eine Woche, wo ich so den Finger in den Hals und gar keine Lust zum Predigen. Heute Morgen habe ich noch zu Bärbel gesagt, ich habe überhaupt keine Lust zum Predigen. Aber dann weiß ich immer, dann wird's gut. Wenn ich keine Lust habe, wird's gut. Aber wenn ich sagen würde, Herr, ich habe keine Lust, ich predige heute nicht, er wird mich nicht zwingen. Er wird sagen, gut Thomas, dann fahr heim. Er wird sich nicht freuen, weil ich hätte das gemacht, was der Teufel will. Tust du auch manchmal Dinge aus dem Glauben heraus, wo du weißt, ich habe überhaupt keine Lust, aber ich mache es trotzdem? Leute, genau da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Da unterscheidet sich der Sohn vom Knecht. Der Knecht geht, wenn er kann. Der Sohn bleibt. Das ist der Unterschied. Und wir erkennen an uns selber, wie sehr wir schon Söhne sind und wie sehr wir noch Knechte sind. Es ist ein Veränderungsprozess. Vers 3. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Oha. Wenn wir gestorben sind, dürften wir uns auch nicht mehr beschweren. Weil ich bin ja tot. Wenn der Thomas tot ist, kann er sich ja nicht mehr beschweren. Wir können auch sagen, wir sind dieser Welt gegenüber gestorben. Aber es gefällt mir hier, was ein neues Leben steht. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Mein wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ist das cool? Das kann mir niemand rauben. Mein größter Feind nicht, der Teufel nicht, nicht mal ich selbst, weil ich bin verborgen in Christus. Amen. Und er bleibt derselbe. Vers 4. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Es kommt der Tag, wo die ganze Welt Christus sehen wird als den Richter. Wenn er als Richter kommt, mit dir zusammen. Oder du mit ihm, wird die ganze Welt, alle die dich verspottet haben, die dich ausgelacht haben, die dich nicht für voll nehmen, die dich kritisiert haben, die du und dein Glaube, du und deine Gemeinde, du und dein Wort, du und dein Jesus. Hey, freu dich doch mal, wenn die Leute so von dir reden. Hast doch alles richtig gemacht, du bist doch richtig. Du bist ja nicht falsch, du bist richtig. Du musst sagen, ja, Amen, ich und mein Wort, ich und meine Gemeinde, ich und mein Jesus, Halleluja. Da hast du einen Ruf, der ist gigantisch. Weißt du, in dieser Welt sind wir Leute, die werden nicht beachtet, die werden nicht berühmt, die werden nicht reich. Aber vor Christus, vor Gott, im Buch des Lebens stehen nur Millionäre, Millionäre Gottes. Da bist du berühmt, da bist du reich, da bist du bekannt. Und glaub mir, Leute aus dem alten Bund werden zu dir kommen, dich fragen, wie war denn das als neue Schöpfung? Und ich freue mich, dass du nicht sagen wirst, weißt du, das war wirklich furchtbar. Wir waren jeden Tag unter Depressionen und angegriffen. Es war wirklich schlimm. Nee, ich bin froh, dass du sagst, es war herausfordernd, aber es war nie alleine, sondern ich war immer mit Christus und Christus mit mir. Amen. Und das ist etwas, was gigantisch ist. Neulich habe ich so im Stillen gedacht, was wäre, wenn Gott mich vor 10 Jahren hätte gehen lassen? Da habe ich auch schon keinen Bock gehabt. Da hätte ich so vieles nicht erlebt, wo ich jetzt für die letzten 10 Jahre unheimlich dankbar bin. Wo ich sagen kann, wow, das war's wert. Das war gut, dass dieser Absterbeprozess noch war. Dass diese Veränderung noch war. Leute, Gott sagt, er macht in der Versuchung es so, dass es einen Ausgang gibt in der Versuchung. Wenn Christen durch brutale Zeiten gehen, ist es nicht, weil der Vater sagt, oh, jetzt tun wir dem Thomas mal so richtig Schwierigkeiten bereiten. Mal sehen, ob er stehen bleibt oder fällt. So ist der Vater nicht. Unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen sind entweder ein Glaubenstest, dann wirst du den bestehen, oder es ist der Test, der kommt, weil du im Ungehorsam bist. Weil du rebellisch bist, weil du widerstrebst dem Heiligen Geist alle Zeit, dann verändern sich die Umstände. Der breite Weg wird zu einem schmalen Kanal, weil der Vater will, dass du aufwachst. Jetzt sind wir so gestrickt, dass wir immer einen Schuldigen suchen, wenn es soweit ist. Als erstes fangen wir in der Gemeinde an. Ja, die Schwester, die redet vielleicht blöd über mich, ich spüre das. Der Thomas, der betet nicht genug für mich. Das ist ein komischer Pastor, der macht nicht genug. Und dann geht es immer weiter. Aber sie kommen nicht auf die Idee, dass es vielleicht daran liegt, weil der Vater gerade ihnen widerstehen muss, weil sie komplett auf dem falschen Weg sind. Versteht ihr? Wenn Schwierigkeiten sind, Krankheit, Schwierigkeiten, Herausforderungen oder sich Dinge immer und immer wiederholen in deinem Leben, wo du dich fragen musst, warum passiert das jetzt schon wieder? Dann brauchst du eine Antwort vom Herrn und er wird dir antworten, wenn du fragst. Klopf an und dir wird aufgetan. Frag den Papa und sag, Papa, was ist los? Bin ich das Problem oder ist es etwas anderes? Und du wirst Antwort kriegen. Such nicht bei den anderen, such nicht. Und Leute, die hier gegangen sind, immer seid ihr das Problem oder bin ich das Problem? Wenn sie gehen, ist alles gut. Kein Problem. Nein, war alles gut. Aber wenn du dann irgendwo anders reden hörst und das kriegst du alles immer wieder zugetragen. Die Bibel sagt, was im Verborgenen geredet wird, werden die Vögel von den Dächern zwitschern. Und das kriegst du immer irgendwie zugetragen. Und dann hörst du doch, wie schlecht du warst, wie schlimm du warst und so weiter. Interessant, gell? Wisst ihr, ich habe euch oft gesagt und ich kann da wirklich meine Hand in Unschuld waschen und sagen, ich habe hier noch nie irgendwie einen Star aus mir gemacht, damit irgendeiner von euch oder die jemals da waren, mir nachfolgen. Nee. Ich habe immer gesagt, ich bin nur der Lautsprecher, die Musik ist Jesus. Ihr müsst Jesus nachfolgen, nicht mir, stimmt's? Ich habe gesagt, wenn ich als Lehrer hier, was nicht in der Bibel steht, renne. Stimmt es auch? Aber sie denken, ich bin ihr zuständiger Abteilungsleiter, der ihr Leben schön machen muss. Sie denken, wenn sie einmal mit mir reden und ich soll dann zu ihren Kindern gehen, die ungläubig sind und ein Gespräch mit ihnen führen, dann macht es plopp und dann sind die bekehrt. Funktioniert so das echte Leben? Sie sind arbeitslos, sie bewerben sich nirgends und sie denken, der Thomas betet einmal, dann macht es plopp und dann klingelt einer an der Türe. Hallo, möchten Sie gerne bei mir arbeiten? So funktioniert doch das Leben nicht. Aber letztendlich, ja, ist es so. Oder sie geben das wenige Geld, was sie haben, immer falsch aus. Sie geben nichts ins Reich Gottes. Sie geben es für dies, sell und jenes aus. Kann man machen. Gott liebt dich deswegen nicht weniger. Aber die Bibel sagt, wenn du deinen Samen frisst, wunder dich nicht, wenn keine Ernte ist nächstes Jahr. Ja, ich habe es nicht erfunden, Leute. Ich bin nicht verantwortlich dafür. Ich habe Leute immer wieder gesagt, triff weise Entscheidungen. Dasselbe im Zwischenmenschlichen. Wie oft waren hier Leute, wo ich gesagt habe, prüf, ob dieser Mensch von Gott in dein Leben geschickt ist. Ja, habe ich. Du kannst noch nicht mal den Satz zu Ende sprechen, kommt, ja, habe ich. Ja, weiß ich. Ja, kann ich. Ja, habe ich geprüft. Ich habe grünes Licht. Dann frag mich doch nicht. Dann mach doch. Von mir gibt es kein Super, wenn ich spüre, um Gottes Willen. Und was ich hier alles schon erlebt habe, wo Menschen alles, was sie in der Sünde, ich bin mal ganz deutlich, Leute, wenn es im Schritt juckt, egal ob Männlein oder Weiblein, dann treffen manche Entscheidungen, die nicht aus dem Himmel geboren sind. Könnt ihr mir folgen soweit? Ich bin heute mal ganz direkt und ehrlich mit euch. Und dann trifft man Entscheidungen, die eben von diesem Jucken geboren sind und nicht vom Heiligen Geist. Sorry. Ich muss heute mal, ich spüre das unter der Salbung, heute mal direkt zu werden, auch für Leute, die im Internet zuhören. Und dann geht es voll in die Hose und dann heißt es, Pastor, warum hast du mich nicht gewarnt? Du hast nicht genug dafür gebetet, du hast nicht dies, nicht das. Das ist nicht mein Job. Menschen denken immer, ich bin zuständig für ihr ganzes Leben, das bin ich nicht. Ich bin gerne an deiner Seite, wir kämpfen zusammen, jeder läuft auf seiner Bahn, keiner hinter den anderen, sagt die Bibel. Aber ich nehme dich nicht huckepack und laufe dann weiter. Das schaffe ich nicht lange. Schaffst du es, mich lange zu tragen? Würdest du nicht lange schaffen? Vielleicht 10, 20 Meter würdest du sagen, boah. Ja, dafür sind wir auch nicht gemacht. Ein Schaf ist das einzigste Tier, was nichts tragen kann. Eine Ziege kannst du ein Täschchen umhängen. Mach das beim Schaf, das fällt um. Schafe können nicht mal eine kleine Tasche tragen. Warum? Weil die dafür nicht gemacht sind. Unser Auftrag ist nicht, andere zu tragen. Unser Auftrag ist, nebeneinander zu laufen in der Herde und wem nachzufolgen? Christus, dem Herrn. Aber wir sind heute in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo immer andere für alles zuständig sind. Eine Zeit lang ist es gut, wenn man in Not gerät. Aber wenn man meint, dass das so gemacht ist, um sein Leben darin zu fristen, ist, glaube ich, nicht gut. Das ist nicht gut. Und jeder muss dann an den Punkt kommen, wo er selber merkt, hey, irgendwie fließt es nicht, irgendwie geht es nicht vorwärts, dann frag doch den Herrn. Ich glaube, dass Gott für jeden einen Partner hat. Ich glaube, dass Gott für jeden einen Job hat. Ich glaube, dass Gott für jeden eine gute Wohnung hat. Alles diese Grunddinge. Jesus sagt, der Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Und er gibt gerne. Die Frage ist, wenn es dich nicht findet, vielleicht suchst du falsch. Vielleicht läufst du in eine andere Richtung oder immer in eine Richtung, wo der Herr nicht ist. Nochmal. Alles, was je in meinem Leben kam, war anders, wie ich es wollte. Alles, ohne Ausnahme. Da ist nichts so jemals gekommen, wie ich mir das gewünscht habe, wie ich mir das erträumt habe, wie ich mir... Aber ich habe einen Amen. Weil ich weiß, dass alles, was Gott tut, gut ist, Leute. Alles, was er tut, ist gut. Weißt du, dass Gott absolut für dich ist? Gott ist total für dich. Er hat nur Gutes für dich. Er sieht deine ungläubigen Kinder und er will sie haben. Er will sie haben. Der Teufel sagt, ja, Gott will sie nicht. Die sind so bockig, die sind so dies, die sind so das. Er will sie haben. Er ruft sie jeden Tag. Er schreit nach ihnen. Er schickt seine Engel aus. Er schickt den Heiligen Geist. Er zieht und zieht und zieht und zieht. Und vielleicht siehst du gar nichts, aber er zieht und er zieht. Er liebt deinen ungläubigen Mann, deine ungläubige Frau, deinen Vater, deine Mutter. In der letzten Zeit kommen mir so viele Erlebnisse hoch. Ich durfte ja meinen Vater im Himmel sehen und meine Mutter auch. Und ich war entsetzt, dass meine Mutter im Himmel ist. Ich reg mich heute noch drüber auf, dass die im Himmel ist. Das ist für mich so ungerecht. Ich verstehe das nicht, dass diese böse Frau im Himmel sein darf. Und Jesus hat ja mit mir diskutiert. Warum, Thomas? Er fragte mich ganz ernst, völlig unverständlich, warum, Thomas? Ich habe so gedacht, das weißt du ganz genau. Aber ich bin dann so, ich sag dann nichts. Ich bin dann so, Klugscheißer bei Jesus spielen ist nicht gut. Kommt nicht gut an. Und ich habe so gespürt, ja, du hast mir vergeben. Das läuft dann so im Hintergrund, die Musik ist wie ein Lied. Und trotzdem, und der Teufel zeigt mir in den letzten Monaten so viele Situationen aus meiner Kindheit, die böse waren. Und ich merke so, wie das mein Herz vergiftet im Nachhinein. Und ich denke dann, Gott sei Dank habe ich der Ollen schon vergeben. Ich bin mal ehrlich. Und meinem Vater auch, dem Sack. Solche Gedanken habe ich. Und dann denke ich, wenn ich jetzt heute den vergeben müsste, würde ich es nicht tun. Ich würde es nicht mehr tun. Und dann merke ich so, sag mal, was läuft denn mit dir von Spielfilm? Irgendwas, was hat denn da wieder angefangen, was schon erledigt war? Versteht ihr? Du bringst die Tüte Biomüll raus, in die Tonne rein, Deckel zu, gehst rein. Und wie du reingehst, liegt die Tüte da. Und denkst du, hey, kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Der Teufel sagt, du brauchst es. Guck doch mal rein, was da alles schon drin ist. Und du denkst, riecht gar nicht gut, sieht auch nicht gut aus, will ich gar nicht im Wohnzimmer haben. Sei nicht so dumm wie ich und beschäftig dich damit. Sag, hey, das Ding kommt raus und zwar jetzt. Du kommst rein, nimm das mit raus, da wo es Kohl das raus. Und diese Biomülltüte ist Müll aus der Vergangenheit und es geht um dein Herz. Der Teufel möchte gern alte Dinge wieder aufwärmen, eine alte Suppe, eine alte Stinksuppe oder irgendwas, was alt ist, nicht mehr gut ist, was nicht mehr genießbar ist und möchte dir diese alten Dinge zeigen. Und ich merke so, ich liege wochenlang wach im Bett nachts um 3, um 2 und denke, das hat sie gesagt damals und das hat sie gemacht und da. Und ich denke so, warum? Weil wir zuhören. Die Frage ist nur, wem hören wir zu? Hören wir Jesus zu? Der sagt, Buch geschlossen, erledigt. Wisst ihr, im Himmel gibt es Bücher. Über jeden Mensch gibt es ein Buch. Da steht alles drin, was du jemals gesagt und getan hast. Das Gute wie das Böse. Und da gibt es ein Zeugnis von Engeln, wo einer Engel sehen durfte, die im Gottesdienst sitzen und beobachten. Hier sind auch ganz viele Engel da. Und die beobachten, wenn neue da sind und wenn die sich bekehren. Und dann gehen diese Engel in den Himmel zu dem Oberengel, der diese Bücher bewacht. Und dann fragt dieser Oberengel, sagt, könnt ihr bezeugen, dass der sich bekehrt hat oder sie? Und dann sagen die, ja, wir waren dabei, wir sind Zeugen geworden, er hat sich wahrhaftig bekehrt, sie hat sich wahrhaftig bekehrt. Wisst ihr, was dann passiert? Der hat eine Schale mit dem Blut des Lammes, gießt es auf das Buch. Wisst ihr, was passiert? Alles Böse wird zu einer weißen Seite. Das Blut des Lammes löscht dieses Aufgeschriebene. Es muss aufgeschrieben sein, weil Gott gerecht ist. Das ist eine Anklageschrift. Die Bibel sagt, der Schuldschein hängt am Kreuz. Und dann löscht sich alles, was böse ist, aus dem Buch. Und niemand, nicht mal der Vater, kann sich jemals mehr daran erinnern. Er nimmt unsere Sünden, wirft sie hinab ins tiefste Meer. Warum sagt er ins tiefste Meer? Weil er weiß, da kann kein Mensch hintauchen und es wieder rausholen. Und er denkt ihrer nicht mehr. Wow. Der Teufel ist im anderen Business. Der sagt, weißt du noch, was deine Mama alles gemacht hat, was dein Papa alles gemacht hat? Leute, das ist überhaupt nicht mehr relevant. Das ist vergeben. Die sind im Himmel. Es ist getilgt in diesem Buch ihres Lebens, ist alles gelöscht. Warum wärme ich das wieder auf? Weil meine Seele sich gerne suhlt mit dem Alten und es mir ja so schlecht ging und meine Geschichte ist die allerschlimmste. Keinem Menschen dieser Welt ging es je so schlecht wie mir. Kommt euch das bekannt vor? Und das ist der Trick vom Teufel. Und mittlerweile ist auch so, dass mir immer wieder Situationen aus meinem Leben kommen, wo ich massivste Fehlentscheidungen getroffen habe. Und seit Jahren kommt es hoch, seit Jahren kommt es hoch, seit Jahren kommt es hoch. Ich komme nicht vom Fleck weg. Immer wieder raubt mir das nachts den Schlaf, es kommt tagsüber, mir wird körperlich schlecht, ich muss fast spucken, weil mein ganzer Körper reagiert, mein Magen kneift und ich kriege diese Situationen nicht und ich frage immer wieder, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht? Bringt es was? Neulich nachts hat der Heilige Geist, und du gehst jetzt aus der Technik, in Jesu Namen. Sammy, Batterie passt noch, oder? Gut. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Das ist die Salbung. Und dann neulich nachts liege ich im Bett und da war wieder eine der schlimmsten Situationen, die ich mir nicht verzeihen kann. Was eigentlich total Schwachsinn ist, aber war so. Und da habe ich gesagt, Herr, ich will jetzt endlich frei davon werden. Und dann höre ich, wie der Heilige Geist mir vorbetet. Thomas, ich vergebe dir jetzt die und die Situation. Und du musst es jetzt beten. Und dann habe ich gesagt, nee, ich nehme das jetzt an, Heiliger Geist. Und dann habe ich das gebetet und habe mir selbst vergeben. Wupp, war die Situation weg. Denke ich, es kann nicht so einfach sein. Doch. Und ich arbeite 30, 40, 50 solche Punkte der letzten 54 Jahre, so alt wie ich jetzt bin, arbeite ich durch, die mich seit Jahrzehnten quälen. Und ich merke, bupp, weg, bupp, weg, bupp, weg. Und ich denke mir, Mann, cool. Ich freue mich drüber. Mir ist egal, dass es so lange gedauert hat. Mir ist egal, wenn ich länger brauche wie andere. Mir ist nur wichtig, dass irgendwann die Erleuchtung kommt. Amen. Hast du in deinem Leben schon mal Mist gebaut? Bete laut, setz deinen Namen ein und sag, was weiß ich, du hast eine Entscheidung getroffen, viel Geld vorne. Dann sagst du, hey, Thomas, ich vergebe dir jetzt, dass du die Entscheidung mit den Finanzen damals getroffen hast und benenn das bei Namen, was da war, und ich vergebe dir jetzt. Du musst dir selber vergeben. Wenn mir das vielleicht noch vor ein paar Wochen gesagt ist, ja, habe ich doch alles schon, habe ich doch, bin ja auch einer von denen, die habe ich doch schon alles. Nein, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der uns zeigt, wie wir frei werden. Vielleicht hätte ich gedacht, ich muss ins Befreiungsseminar, ich brauche jemanden, irgendeinen tollen Pastor oder Pastorin, die für mich betet. Gibt ja Leute, die da echt gut und stark drin sind, was ich positiv finde. Oder ich muss irgendwo an einen Ort pilgern und fasten und irgendwas tun. Nee, es ist ganz einfach. Die Lösung ist oft ganz nah und vor allem immer dann nah und bringt die Lösung, wenn der Heilige Geist darf. Darf der Heilige Geist? Ja, bei mir darf er. Bei mir darf er. So, Vers 5. Deswegen sollt ihr auch die Schwächen der Welt in euch abtöten. Die Schwächen der Welt. Das, was uns versucht, schwach zu machen. Die Bibel sagt, wir sind stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sind wir außerhalb vom Herrn, weg vom Herrn, sagen wir, ah, lass mal mich das alleine probieren, dann werden wir schwach. Da kommen diese Dinge in unser Leben, die uns attackieren. Haltet euch fern. Halte dich fern. Nicht geh hin, guck dir's an, dreh's rum und guck rein und guck raus. Nein, halt dich fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Machen wir. Wir gucken es uns an oder wir gucken weg. Wie die Söhne, die ihren Vater besoffen sahen. Oder einer geht raus, erzählt's, die anderen gehen rückwärts rein, wollen das gar nicht sehen. Ist gut, wenn man rückwärts reingeht, sage ich, ich will es gar nicht sehen, aber ich bedecke. Das ist Gebet. Gebet ist rückwärts hingehen, ich will es nicht sehen, ich will nicht die Details wissen, ich bedecke. Das ist Beten. Und da war der Segen drauf, die wurden gesegnet, der Anna verflucht. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Geldgierig sein ist Götzendienst. Und heute Morgen hat der Heilige Geist mir gesagt, wenn Menschen geizig sind, ist es auch geldgierig. Leute, passt auf mit Geiz. Geiz ist ein Dämon, der dich versucht zu kontrollieren und der dir die Reste anbietet. Immer die Reste anbietet. Oh, nimm das noch mit, nimm das noch mit. Kann ich das noch haben? Kann ich das noch mitnehmen? Ich habe oft so Leute kennengelernt bei einer Hochzeit. Was macht ihr denn mit dem Rest Hochzeitstorte? Kann ich die mitnehmen? Die können alles gebrauchen. Wenn du auch bei der Bundeswehr, wenn du bei denen zu Hause warst, dass alles, was olivgrün ist, raus war, die Garage leer. Waren alles Leihgaben aus ihrer Sicht. Aber passt auf mit Geiz. Geiz zieht sich durch dein Herz. Du denkst vielleicht, ja, ich bin sparsam. Der Teufel sagt dir, du bist sparsam. Nein, du bist geizig. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann wirst du geizig im Gebet, geizig im Vergeben, geizig im Loslassen. Könnt ihr mir folgen? Dieser Geist, der knechtet dich, der bindet dich, hat er dich erstmal an der Angel. Er wirft dir einen Köder hin und dann, oh, sind die alle verschwenderisch, das kann man doch noch aufheben, da kann man doch noch was damit machen. Guck, dass du da frei wirst davon. Frag den Heiligen Geist. Spüre das zu sagen. Weil Gott möchte dich frei haben. Und die Aufgabe liegt bei uns. Seid nicht geldgierig. Ich möchte keinem Götzen dienen in dieser Welt. Ich möchte frei bleiben, ich möchte Jesus gehören. Mit leeren Taschen Jesus gehören, ist besser als mit vollen Taschen dem Teufel. Und das ist so wichtig für uns. Manchmal sind die einfachsten Dinge, die uns am meisten frei machen. Vers 6, wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Natürlich die Gottlosen. Uns trifft kein Zorn mehr. Früher, als ihr euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Früher, aber ich verhalte mich jetzt nicht mehr so. Amen. Ich war früher sehr geizig, weil ich nicht viel hatte. Ich habe immer alles zusammengehalten. Habe gedacht, das kann man noch, das muss man nicht jetzt, nee, heben wir noch. Ich habe manchmal 5 Markstück, manche kennen es noch, wo ich von der Oma zu Ostern gekriegt habe, habe ich nach einem Jahr noch in der Tasche gehabt. Nach einem Jahr. Ich habe mir keine Kaugummis gekauft, keine Lutscher wie die anderen. Ich sage, ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ich brauche nicht. Geiz. Geiz kann dich kontrollieren und dich einnehmen. Geiz sagt dann auch, du brauchst nicht mehr duschen jeden Tag. Es reicht einmal in der Woche. Ob die Mitmenschen drumherum das gut finden, steht auf dem anderen Blatt. Aber Geiz beraubt dich. Es ist ein Geist, der dich beraubt. Seit 2 Jahren drehe ich in meinem Büro die Heizung auf. 12 Jahre davor habe ich gefroren. Jeden Winter bin ich im eiskalten Büro gesessen. Weil ich dachte, das kostet zu viel Heizöl. Vor 2 Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen. Da habe ich gesagt, Bärbel, ich traue mich jetzt, die Heizung anzumachen. Dann habe ich sie stundenweise angedreht, dann mal einen Tag. Ganzen Tag war ich richtig stolz auf mich, die Heizung an. Leute, ich erzähle euch meine Sachen, da könnt ihr euch amüsieren. Ihr braucht mir euer nachher nicht erzählen. Und jetzt, seit 2 Jahren, habe ich in meinem Büro die Heizung an. Oh, ist das schön, wenn ich da reingehe, muss nicht mehr frieren. Manchmal waren meine Finger so klamm, dass wenn ich was geschrieben habe, das ging gar nicht richtig, weil die richtig blau waren. Und jetzt habe ich die Heizung an. Und ich sage, Halleluja, danke Jesus, dass ich mir das Heizöl leisten kann. Ja oder nein? Komischerweise haben wir dieses Jahr 970 Euro Nebenkostenrechnung rausbekommen. Ich weiß gar nicht wie. Ich habe gesagt, Bärbel, das kann gar nicht sein. Doch, das kann sein, mein Gott. Wenn du den Geiz loslässt, kommt der Segen. Ich habe da angerufen und sage, stimmt das alles? Ja, ja, passt alles, Herr Bauer. Vorher musste ich immer nachbezahlen. Keine Ahnung, wie das ist. Das schneide ich raus. Nicht, dass da einer anruft. Nee, Spaß. Ich drehe mehr die Heizung auf und kriege noch mehr Geld raus. Wie geht denn sowas? Mein Heizöl kaufe ich selber, aber ihr versteht mich schon, oder? Ich habe ja nichts anders gemacht wie die anderen Jahre. Aber ich weiß, mein Gott ist gut. Mein Gott ist gut. Der tut Quellen auf, die ich nicht kenne, wenn ich bereit bin, loszulassen. Bei dir auch? Es kommt genau das Gegenteil. Wenn wir geben, kommt zurück. Wenn wir knausern, wird es noch enger. Das ist verrückt bei Gott. Aber es ist gut. Es ist gut. Es ist gut, weil Gott gut ist. Vers 8. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Lass mal Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung, schmutzige Reden los. Belügt einander nicht. Ja, ja, mir geht's gut, Schwester. Oder mir geht's so schlecht, kannst du mal für mich beten, weil ich selber keine Lust habe. Das andere Extrem, wo wir einfach nicht in der Wahrhaftigkeit sind. Denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Haben wir das? Das haben wir im Glauben getan. Der Teufel möchte, dass du es wieder anziehst, aber ich habe es abgelegt. Amen. Ich will den alten Thomas nicht mehr. Wenn ich manchmal Bilder von mir vor der Bekehrung finde, denke ich, boah, damals fand ich mich so toll, heute ekle ich mich davor. Aber ich ekle mich nicht vor mir, sondern vor der alten, sündigen Natur ekle ich mich. Und die brauche ich auch nicht mehr. Du, ich gehöre jetzt Christus und ich freue mich, dass ich Christus gehöre. Und habe die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Halleluja, im Geist. Gott sieht mich im Geist und er sieht Christus in mir. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, das gefällt mir gut, die Übersetzung, oder deine Familie, ob sie zivilisiert, gebildet oder primitiv ist, lassen wir es mal so stehen, ne? Ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt nur in allem auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Amen. Oh, bin ich froh, dass Christus in mir lebt. Ist das gut? Ich bin so froh, dass Christus in mir lebt und dass ich bewahrt bin. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Das sitzt mal wieder, gell? Mammutaufgabe im Fleisch. Im Geist geht es einfach so. Im Fleisch ist es unmöglich, ja, mitleidig zu sein, mit Erbarmen zu sein, Freundlichkeit zu haben, Demut, Sanftmut und Geduld. Vers 13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Gerade hier, hä? Untereinander, dass wir nachsichtig sind mit den Fehlern der anderen. Und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Ich finde die Übersetzung richtig gut. Weil da kann ich mich fragen, Selbstreflexion. Die Bibel sagt, wenn wir uns richten, und mit richten meint es nicht verurteilen, sondern ausrichten. Wenn wir uns richten, wenn ich merke, da habe ich mich nicht gut verhalten und ich gehe hin und entschuldige mich, dann habe ich genau das Richtige gemacht, muss Gott mich nicht korrigieren. Wenn ich mich korrigiere, das bedeutet, das Richten braucht Gott mich nicht korrigieren. Wird Gott mich korrigieren, wenn ich mich nicht korrigiere?
Ja.
Es dauert manchmal ein bisschen, weil er gut ist, weil er liebevoll ist, weil er Zeit gibt, weil er Gnade gibt. Aber er lässt uns nichts durch. Ist das gut?
Ja.
Kannst du mal sagen, danke Gott.
Danke
Papa,
danke, Papa,
dass du mir nichts durchlässt.
Weil du mich lieb hast.
Das ist ein Gebet. Er hört es und er nimmt es ernst. Aber das ist der richtige Weg. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst, steht hier. Das Wichtigste aber ist die Liebe, Vers 14. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Wow, das Wichtigste ist die Liebe. Leute, und es wird immer schwieriger in dieser Zeit, in der wir sind, weil die Leute immer extremer werden. Immer extremer. Manchmal kommt es mir so vor, wenn irgendwo 70 ist und ich fahre mit dem Auto, habe ich den 50-Fahrer vor mir und den 100-Fahrer hinter mir. Kennt ihr das? Der gibt kein Gas und ich explodiere dann fast, weil mir geht es auf die Nerven, wenn da 70 steht und der fährt 50. Warum auch immer, es interessiert mich nicht. Ich sage nichts, wenn der muss nicht 71 fahren, aber 70. Sobald der weg ist, habe ich den 100-Fahrer hinter mir, der von mir möchte, dass ich in 70-100 fahre. Da habe ich keine Lust dazu, weil der kommt nicht und sagt, ich zahle dir deinen Strafzettel auch. Wir sind ja zusammen reingebollert. Nee, der sagt, wieso selber schuld? Und das sind so banale Dinge zu allen anderen extremen Dingen und die nehmen immer mehr zu. Immer mehr zu. Und während dem Lobpreis hat der Heilige Geist mir einen Satz gegeben, den musste ich aufschreiben, dass ich ihn nicht vergesse. Wenn Leid in unser Leben kommt, und Leid kommt Leid in unser Leben? Ja, Leid kommt öfters in unser Leben. Wenn Leid vom Teufel ist, hat es ein Ziel. Und wenn Leid von Gott zugelassen wird, hat es auch ein Ziel. Das Leid vom Teufel soll uns zerstören und das Leid von Gott soll uns verändern. Von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft. Wenn Leid vom Teufel in unserem Leben ist, dann kann es nur sein, wenn wir bitter sind, wenn wir böse sind. Sonst funktioniert nicht. Pass auf, dieser Satz heißt so. Die Liebe erträgt das Leid. Nur Liebe ist in der Lage, Leid zu ertragen. Pass auf. Ohne Liebe wird Leid zu Bitterkeit und Bitterkeit zu Hass. Seid ihr bei mir? Ich nehme mal ganz langsam. Die Liebe erträgt ohne Schaden das Leid. Hat Jesus Schaden davon genommen, von all der Ablehnung, von all dem Leid, was er getragen hat? Nein. Ich lese nicht, dass er depressiv wurde oder dass er in der geistigen Klinik im Himmel war und erst mal aufgebaut werden musste. Das lese ich nicht. Nur die Liebe ist in der Lage, das Leid zu tragen, zu ertragen, ohne dass Bitterkeit kommt. Und hast du schon manchmal gemerkt, du bist in der Liebe in eine Situation rein und je länger die dauert, desto ungeduldiger bist du geworden und dann hast du dich doch falsch entschieden und dann kam Bitterkeit. Das sei jetzt reicht's mir aber langsam mal. Kennt ihr das? Und da musst du aufpassen, weil dann wird Bitterkeit zu Hass. Und Hass bringt nichts Gutes hervor. Hass lässt dich die Menschen ablehnen. Ja, die ist ja so blöd, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja so ein Hornochse. Geh mir aus dem Weg, geh fort, raus. Versteht ihr, was ich meine? Oder es bringt in dir innerlichen Schaden hervor und Gott will nicht, dass du irgendeinen Schaden davon trägst. Deswegen will er, dass du in seiner Liebe gegründet und gewurzelt bist und dann kannst du das Leid, was er in deinem Leben zulässt, ertragen und du merkst, wow, ich herrsche im Leben an Christi statt, weil ich mich entschieden habe und weiterhin entscheide, in der Liebe zu bleiben. Das ist eine Mammutaufgabe, aber die ist möglich. Du kannst das Böse nur mit Gutem überwinden. Wenn einer jemand aus deiner Familie tot fährt beim Unfall, kannst du hingehen und sagen, ich erschieße den jetzt. Kannst du machen. Dieses Leid wird wieder Leid hervorrufen. Dann sagt dem sein Bruder, jetzt erschieße ich dein Kind. Und dann geht es, kennt ihr solche Fäden? In Albanien ist das Standard seit Hunderten von Jahren. Blutsfäde nennt man das. Gab es aber überall. Es gab es in Venedig, in Rom und überall. Du kannst aber nur das Böse überwinden mit dem Guten. Ihr guckt noch so skeptisch. Was hat denn Jesus gemacht? Ist Jesus gekommen, hat die Römer vernichtet und den Teufel an die Wand geschlagen? Was hat Jesus gemacht? Wie hat er das Böse besiegt? Komm, red mit mir. Wie? Indem er am Kreuz starb. Indem er das Leid auf sich nahm und nur die Liebe hat ihn getragen. Ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, die Sonja auch in der letzten Predigt, es hätte keine Nägel bedarf. Er wäre von seiner Liebe wie ein Magnet am Kreuz geblieben, weil er dich liebt. Mein Fleisch, auch heute Morgen, jetzt während dem Predigen sagt, bei mir rebelliert es auch, das Fleisch. Aber ich entscheide mich nicht für mein Fleisch, ich entscheide mich für meinen Geist. Und mein Geist sagt ja zu dem, was von Christus kommt. Nochmal, ohne die Liebe oder mit wenig Liebe kannst du das Leid nicht überwinden. Dann überwindet das Leid dich. Nochmal, was kommt, wenn das Leid dich überwindet? Was passiert mit dir? Es kommt Bitterkeit und Bitterkeit wird Hass. Hass gegen die Welt, Hass gegen die Gesellschaft, Hass gegen die Eltern, Hass gegen die Lehrer, Hass gegen den Chef. Und dann hat der Teufel dich in seinem Sack und wann er Lust hat, haut er drauf. Es tut immer weh, wenn er draufhaut, egal wo er dich trifft. Soweit verstanden. Also ist wichtig, dass wir diesen Satz ernst nehmen. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Und dieses Band muss zuerst zwischen dir und Christus sein. Du musst mit ihm in einem Liebesband verbunden sein. Und wenn das gut ist, erst dann bist du in der Lage, das Liebesband zu Menschen zu tragen oder zu ertragen. Verstanden? Wenn ich hier alles an mich ranlasse, was so im Jahr über passiert, dann merke ich, dass meine Emotionen sagen, wisst ihr was, LMAA, ich bin jetzt weg. Weil es geht oft über das hinaus, was ein Mensch tragen kann, was ein Pastor alles erlebt an Frechheiten, Versprechungen und an Dinge, wo Leute sagen, wow, ich bin da und dann sind sie weg. Das musst du erstmal alles verkraften. Das kannst du nur, indem du ganz nah bei Christus bleibst. Sonst haut es dich weg. Verstanden soweit? Das gilt für dich genauso, ob du Pastor bist oder nicht. Das ist unabhängig davon. Aber du brauchst dieses Liebesband, sonst läuft dein Akku komplett leer. Und wenn du in dieser Liebe bleibst, kannst du alle loslassen und sagen, so long. Du kannst sogar hinterher lächeln. Das ist der viel bessere. Du kannst loslassen und sagen, ja, dann geh dein Weg woanders, alles gut. Amen. Ohne böse zu sein, es funktioniert. Aber wenn ich nicht mit Jesus meine Liebe pflege, dann wird es hart, wenn solche Situationen kommen. Dann wirst du mich oder auch andere oder dich selber sagen hören, ja, jetzt nicht das auch noch, jetzt reicht's mir aber. Natürlich, der Teufel kommt nicht, wenn du stark dastehst oder gerade aus dem Lobpreis kommst, da kommt er nicht. Der kommt, wenn du gerade eine schlechte Nachricht bekommen hast, eine Verletzung oder eine Attacke. Eine Verletzung kann ja nur verletzen, wenn du das zulässt. Wenn du sagst, nein, ich lasse die Verletzung nicht zu, ich vergebe jetzt sofort, ich spreche Segen, Amen, zack, kann es dich nicht mehr verletzen. Verletzung funktioniert nur, wenn du es zulässt. Hör du mir zu? Und jede Wunde, es dauert nicht mal eine Minute, bis die Fliegen kommen. Nicht mal eine Minute. Die riechen es sofort. Wer ist der Herr der Fliegen? Er schickt sofort seine Fliegen, um deine Wunde noch größer, noch eitriger, noch entzündeter, noch schmerzhafter zu machen. Lass die Wunden nicht mehr zu. Sag in Jesu Namen nein. Teufel nein. Nein. Heute Morgen bin ich hier rein, liegen hier die ganzen Gebetsteppiche, hier alles, hier Moschee aufgebaut. Wie kriege ich so einen Hass? Da habe ich jemand geschrieben, das Bild geschickt und so ein rotzorniges Köpfchen dazu. Da kommt Antwort zurück, lass uns danken für die Situation. Dann habe ich so ein grünes Köpfchen geschickt. Ja, das war ehrlich in dem Moment, aber ich habe gewusst, nee, das ist genau meine Antwort. Da habe ich gesagt, so, wir danken jetzt, Halleluja, das gehört uns hier, danke Jesus, Halleluja. Natürlich will der Teufel hier rein. Natürlich schickt er seine Leute hierher, die hier alles durcheinander machen in der Atmosphäre. Aber wie weit kann das wirken? Wenn ich es zulasse, wenn wir es zulassen, wenn ich sage, hier ist Reich Gottes, David sagt, ich kann mein Bett in der Hölle machen. Der Herr ist da. Herrschen die muslimischen oder satanischen Geister hier oder sind wir hier? Wir sind hier und wir herrschen hier. Amen. Und ich weiß, dass diese Geister Leute abhalten. Ich habe eine Handvoll Beter in dieser Gemeinde, die permanent für mich beten. Ihr betet auch für mich, aber ich weiß, dass die vom Herrn diese Last bekommen haben, für mich zu beten. Die sagen, es ist das Schlimmste in ihrem Leben. Oder die sagen mir so, Thomas, das Härteste, die größte Herausforderung, das Schwierigste, wo ich am meisten auf die Fresse kriege, ist, wenn ich mich aufmache, für dich zu beten. Es gibt nichts Schwierigeres, als für dich zu beten. Die Attacken sind so schlimm. Meine Kinder werden angegriffen. Mein Mann, meine Frau wird angegriffen. Im Arbeitsplatz ist die Hölle los. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer das ist. Und das Zweitschwierigste ist, wenn ich bete, dass neue Leute hierher kommen. Versteht ihr, was läuft? Warum ist Mr. S. so nervös? Was macht ihn denn am kleinen Thomas so nervös? Was macht ihn denn an dir so nervös? Ich sag dir, was es ist. Christus in dir. Das Wort in dir. Das Wort in dir. Denn sein Wort in dir hat dieselbe Power wie sein Wort in ihm. Überleg dir das mal. Lukas 10, Vers 19. Er hat dir alle Macht gegeben über den Teufel und nichts wird dir schaden. Wenn Christen es glauben würden, würde die Welt anders aussehen. Aber ich glaube es für mich, für mein Leben, für meine Gemeinde, glaube ich, Lukas 10, Vers 19. Amen, du auch? Getriebe geht kaputt. Na und? Danke, Herr, dass du das Geld bringst für neues Getriebe. Und wenn das nicht gut genug ist, dann neues Auto. Fertig, Punkt. Wie, weiß ich nicht. Wir müssen nicht wissen, wie Gott es macht. Wir wissen, dass er es macht. Wenn Gott oder wenn Jesus sagt, der Vater weiß, dass du Brot brauchst und Kleidung, dann weiß er auch, dass du in unserer heutigen Zeit und für deinen Job und alles ein Auto brauchst. Amen. Amen. Mein Verstand hat auch gleich gesagt, Anklage. Kennt ihr das Spiel? Warum muss der nach Italien fahren, wenn sein Getriebe komische Geräusche macht und so Zeug? Das geht mich wie viel an? Nichts. Es geht mich einen feuchten Dreck an. Gott ist Gott. Amen. Meine Aufgabe ist, für meinen Bruder zu beten, wenn er Not ist. Und das habe ich gemacht. Und dann sage ich meinem Fleisch und du hältst die Schnauze. Amen. Leute, wir beenden mal dieses Jahr mit noch mehr Wahrheit, oder? Der Teufel hat heute Morgen gesagt, heute kommen wieder wenig Leute. Dann habe ich gesagt, Halleluja, da freue ich mich jetzt. Ich entscheide mich jetzt für Freude. Ich gehe nachher rein und predige richtig freudig, egal wie viel da sind. Amen. Ich glaube, der ärgert sich heute, nicht ich. Aber die Entscheidung treffe ich. Ich hätte mich auch ärgern können. Ich bin die letzten paar Wochen schon mal da rein, da waren mal 6 Leute da. Da habe ich mich da hingegangen und gesagt, ich bin auch aus Fleisch und Blut, du auch? Oder am Weihnachtsgottesdienst, so wenig Leute da, denke ich, man macht sich die Arbeit, die selbst. Darum geht es nicht. Es geht um Christus in mir. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Viele fragen mich immer, hey, ihr habt doch in Heidelberg so viele Gemeinden. Warum arbeitet ihr nicht zusammen? Sag ich, gute Frage. Es gibt sogar Gemeinden nicht weit weg von hier, die warnen vor uns. Weiß ich, ist es keine graue Theorie oder irgendein Hörensagen? Ich weiß es, dass sie vor uns warnen. Warum warnen Christengeschwister vor uns? ist mir egal. Ich habe nur eine Möglichkeit. Ich kann es anders machen. Ich warne nicht vor denen. Und ich fange an, für die Einheit zu beten. Auch wenn ich sie überhaupt nicht sehe. Stimmt's? Auch wenn ich weiß, die lehnen mich ab, die mögen mich nicht, die warnen von mir. Warum auch immer, ist doch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist hier. Als Delius gegangen ist und Vicky, ging ja nur um Evangelisation rausgehen. Ich habe ihm immer gesagt, ich bin kein Evangelist, ich kann das nicht. Ich habe da keine Salbung für, ich kann das nicht. Ich kann das Wort lernen und so weiter, das ist meins. Und dann vor ein paar Wochen habe ich so gemerkt, Verdammnis kommt. Kennt ihr das? So diese Worte sind um mich rumgekreist, wie so Vögel, die immer runterscheißen. Mal habe ich einen Treffer gekriegt, dann mal wieder nicht. Und da habe ich den Herrn gefragt, sag ich, Herr, bin ich falsch? Habe ich irgendwo vergessen, mich ausbilden zu lassen als Evangelist oder was ist denn los? Kennt ihr das, wenn der Teufel dich ins Zweifeln führt? Egal wie viele Jahre du alles richtig und gut gemacht hast, das zählt in dem Moment nicht mehr. Und da hat der Herr zu mir gesagt, was habe ich dir gesagt vor 16 Jahren? Weide meine Lämmer. Hat mir dreimal gesagt, 2 Jahre bevor es die Church at the River gab. Dreimal zu mir ganz konkret Jesus gesprochen, weide meine Lämmer. Was ist Weiden? Wort Gottes. Frisches Wasser, frisches Brot. Amen. Mache ich das? Bin ich deswegen falsch oder richtig? Richtig. Frag nicht Menschen. Besprech dich nicht mit irgendwelchen Propheten. Frag den Heiligen Geist. Bin ich noch richtig? Ja, Amen. Die hätten ja auch kommen können und sagen, hey Thomas, dürfen wir im Auftrag von der Gemeinde raus und evangelisieren? Ja klar, ich hätte mich gefreut. Wenn ihr das könnt, wenn ihr das wollt, wenn ihr raus wollt, macht es. Da kommen die aber nicht auf die Idee. Nein, das muss der Pastor machen. Wir waren eine Zeit lang unten am Neckar, an den Neckarwiesen, evangelisieren mit Gitarre und so weiter. Da wollten sie mich dabei haben, gesagt, das ist nicht meins, macht ihr das? Okay, machen wir. Ja, aber Thomas, wäre gut, wenn du irgendwo in der Ecke beten könntest. Sei okay, ich nehme mir 2 Leute von der Gemeinde, waren wir zu dritt, habe ich mich auf die andere Seite gestellt, an den Baum, habe gesagt, wir beten von da aus, still für euch und ihr macht da euer Ding. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Da drüben ist der Pastor, der erklärt's dir. Sag ich, Leute, ich bin hier zum Beten, nicht um den Leuten was zu erklären, aber du bist doch der Pastor, du musst das machen. Sag ich, muss gar nichts. Dann kamen irgendwelche Satanisten, ja, da ist der Pastor. Sag ich, habt ihr es nicht verstanden? Versteht ihr, was ich meine? Entweder hast du einen Auftrag vom Herrn, dann zieh das durch, dann hast du auch alles, was du brauchst. Oder es ist ein Scheinauftrag, wo du dich nur wieder wichtig machen willst und irgendwo einen Mittelpunkt stellen und dann, sobald es schwierig wird, da ist der Pastor Thomas. Sag, Leute, das steht mir hier, das brauche ich nicht mehr. Da haben wir jetzt schon ein paar Mal hinter uns, das brauche ich nicht. Habt ihr verstanden, um was es mir geht? Da hatten wir hier einen Mann. Haben mich vor 6 oder 7 Jahren angeklagt, dass wir nicht evangelisieren. Ja, er muss mal mit mir ein Gespräch führen. So, ja, können wir machen. Da, ja, was machen wir? Ja, wir gehen mal ins Eiscafé, ich lade dich zum Eis ein. Dachte ich, ja, okay, gut, machen wir, treffen uns da. Da waren wir im Eiscafé, nicht weit weg von hier. Typisch italienisches Eiscafé. Und dann humpelt der Eiskaffeemann vorbei. Und dann sagt er, hey, da können wir gleich anfangen. Der hat Schmerzen. Für den beten wir jetzt, ja, macht es. Ruft den Herrn, Sie, Entschuldigung, Sie haben doch Schmerzen, ja, dürfen wir für Sie beten, ja. Dann sitzt er da, guckt mich an. Ich gucke ihn an, denke ich, mein Eindruck war das nicht, war doch dein Eindruck. Sag ja, jetzt bet für ihn. Nee, das machst du. Kennt ihr das Wort mit A und... Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Leute, das ist alles Manipulation, das ist Bloßstellen. Dann habe ich für den Mann trotzdem gebetet. Natürlich, keine Heilung passiert. So funktioniert es auch nicht. Wenn du nicht einen Impuls vom Heiligen Geist hast, bete für den Mann. Ich bin nicht der Wunderheiler, der rumläuft und für jeden betet. Jesus hat auch nicht für jeden gebetet, sondern für die, die gefragt haben oder wo der Vater gesagt hat, Mission. Verstanden? Aber dieser Typ... Der saß dann da und ich habe dann kurz mein Auge so geöffnet. Heiliger Geist sagt, mach kurz dein Auge auf. Ich mach kurz so mein Auge auf und sehe, wie er da sitzt und grinst und sich köstlich amüsiert, wie ich jetzt für den beten muss. Und ich wusste genau, welcher Geist es ist. Es war nicht der Geist von oben. Waren keine 14 Tage, hat er die Gemeinde verlassen. mit seiner Familie. Versteht ihr, was ich alles schon erlebt habe? Mit so Manipulationssachen und solche Dinge, die nicht aus dem Heiligen Geist geboren sind. Ich brauche das nicht. Ich weiß, wenn der Heilige Geist zu mir sagt, das weiß ich, geh hin, bet für den Toten, der steht auf. Die Überzeugung habe ich voll und ganz. Da zweifle ich nicht eine Minute. Ich zweifle nicht an Gott. Ich zweifle vielleicht an mir und an meinem Mut, dahin zu gehen. Aber ich zweifle nicht an Gott, wenn Gott zu mir sagt, geh, mach. Sprich zu den Totengebeinen. Sprich du, Hesekiel. Kennt ihr, oder? Wow. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, aber ist gut. Wir haben noch ein paar Verse und dann sind wir fertig. 15. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Oh, ich euch auch. Amen. Ich wünsche euch den Frieden in euren Herzen, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Wir sind berufen, im Frieden miteinander zu leben. Wenn Streit da ist, wie kommt der Friede? Indem die Marion zum Pastor kommt und sich entschuldigt. Kommt so der Friede? Ja. Aber nicht, wenn der Thomas das erwartet oder der Thomas jetzt sagt, die Schuld gefälligst kommen, sich entschuldigen. So funktioniert es nicht. Sondern wenn der Heilige Geist sie überführt, und da gehört auch vorher schon eine gewisse Vergebung meinerseits dazu, und zu sagen, hey, ich lasse jetzt los, ich bete jetzt dafür und Herr, du machst. Amen. So funktioniert es. Und das ist alles ein Lernprozess. Und ich möchte nicht, dass Jesus mit den Zähnen knirscht, ich möchte, dass der Teufel mit den Zähnen knirscht. Ich möchte, dass er sich aufregt, weil sein Plan nicht klappt und dass Jesus sich freut, dass sein Plan klappt. Amen. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr berufen, in Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Das ist der zweite Punkt heute. Der erste Punkt war, dass wir uns nicht auf weltliche Angelegenheiten, sondern auf ihn konzentrieren. Dann haben wir das zweite gehabt, aber das mit reinspielen, die Liebe, wie wichtig die Liebe ist. Und jetzt haben wir diesen Punkt hier. Den habe ich total gespürt die letzten Tage für die Predigt heute, dass wir dankbar sind. Dass wir in die Dankbarkeit kommen oder bleiben, wenn wir drin sind. Dankbar zu sein ist so wichtig. Weißt du, manchmal gibt es Leute, die gewinnen einen Golf in der Lotterie und sagen, ein Golf, warum nicht ein Daimler? Und das ist eine grundlegende Herzenshaltung, wo jemand nie zufrieden ist. Da gibt es dann andere, die gewinnen ein Fahrrad und freuen sich mehr über das Fahrrad, wie der über sein Golf. Weil er immer nur sieht, was er nicht hat, anstatt zu sehen, was er hat. Und Dankbarkeit kann nur funktionieren, wenn wir bereit sind zu sehen, was wir haben, anstatt das, was wir nicht haben. Amen. Für das, was wir nicht haben, brauchen wir Glauben. Hebräer 1. Auszugehen von dem, was man noch nicht sieht, so als wäre es. Das ist Glauben. Und das führt dich wieder in die Dankbarkeit. Du kannst sagen, danke Herr für, dass es kommt, obwohl ich es noch nicht sehe. Danke für neues Getriebe, danke für neues Auto. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie, aber danke, dass du es machst. Herr, Amen. Das ist Glauben. Und wenn ein Getriebe kommt, wo es repariert wird, dann kannst du immer noch in der Dankbarkeit bleiben und sagen, danke Herr, dass das Auto repariert ist. Es läuft noch ein paar Jahre weiter. Alles gut. Transport läuft. Amen. Und das Wichtigste ist, dass du in der Freude bleibst. Ich habe im Kai gesagt, am Heiligabend, Kai, lass dir diesen Heiligabend nicht rauben mit deiner Familie. Versteht ihr? Die Kinder haben sich gefreut auf die Geschenke und so weiter. Die verstehen ja gar nicht, was da läuft. Ich sage, lass es dir nicht rauben. Wenn du es dir nicht rauben lässt, ist es mit deiner Frau safe und mit deinen Kindern auch. Manchmal haben wir einen Kampf, gell? Du fährst in Urlaub, willst dich ein paar Tage erholen, du willst abschalten, du willst runterkommen und dann hast du noch ein größeres Problem. Aber nur, wenn du dich drauf fokussierst. Es kostet was, es kostet immer einen Preis. Aber ich kämpfe lieber auf der Seite Gottes wie auf der Seite des Teufels. Okay? Seid immer dankbar, bleibt in dieser Dankbarkeit. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen, gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen und Lobgesänge, was wir jeden Sonntag machen, und geistliche Lieder für Gott. Kannst du auch daheim immer machen, macht ihr auch, das weiß ich. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Wow, ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass mein Reden sich die letzten Jahre, und es ist einer der Punkte, wo ich total dankbar dafür bin, dass mein Reden sich so verbessert hat. Es ist noch nicht gut, es ist noch nicht 100% rein, aber ich bin einen ganzen, ganzen Riesenschritt näher an die 100% rangekommen als jemals zuvor. Früher war ich immer am Schimpfen, am Motzen, manchmal passiert es mir immer noch, aber ich merke sofort, wie der Heilige Geist mich korrigiert und ich kann auch sofort sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade gemotzt habe. Es tut mir leid, dass ich gerade geschimpft habe. Nein, ich segne jetzt. Herr, mach die Worte zunichte jetzt. Tut mir leid und ich segne die Person oder ich segne den Zustand. Danke, dass die Räume uns gehören. Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Nein, es ist keine Moschee. Solange wir hier sind, ist Gemeinde. Amen. Fertig aus. Es dauert nicht lang, es ist nicht schwer. Okay? Geh mit Dankbarkeit ins nächste Jahr. Ich wünsche euch keinen guten Rutsch, weil es ist Quatsch. Ich wünsche euch, mit Dankbarkeit ins nächste Jahr zu gehen, dem Herrn zu danken für alles, was da ist und für das, was kommt. Und da kommt noch mehr. Die Bibel sagt, wer hat, dem wird gegeben. Halleluja, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß. Wir haben hier Glauben, wir haben hier Freude, wir haben hier Zuversicht, wir haben Vergebung. Amen. Und das wird mehr. Das wird mehr und das wird auch attraktiv werden für die, die jetzt noch nicht dazugehören. Davon bin ich überzeugt. Amen. Ich habe noch ein Lied zum Schluss, das lassen wir jetzt laufen. Das dürft ihr genießen. Wo steht's da? Veronika Loma und das Lied heißt Noch nie.
nie. Ich habe noch